Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie bei uns sind. Erste Sendung, erster Gast. Und das ist der Bundeskanzler. Guten Abend, Friedrich Merz.
Guten Abend, Frau Atalay.
Ja, schön, dass Sie mein erster Gast sind. Das passt heute besonders gut, denn Sie sind auf den Tag genau 5 Monate im Amt, heute am 6. Und unser letztes Gespräch, das war dann tatsächlich vor 5 Monaten im Kanzleramt, als Sie gewählt wurden an dem Tag. Sind Sie persönlich zufrieden mit dem, was Sie bislang in diesen 5 Monaten in der Kanzlerschaft erreicht haben?
Wir haben viel erreicht in diesen 5 Monaten. Es war ja auch eine kurze Sommerpause dazwischen. Aber wenn ich mir versuche vorzustellen, was wir in diesen 5 Monaten alles schon beschlossen haben, entschieden haben, dann ist es viel, aber es ist für das Land noch nicht genug.
Also es ruckelt, aber läuft?
Es läuft und ruckelt. Es ist einiges auf dem Weg, aber es muss noch vieles kommen. Wir sind nach wie vor in einer strukturellen Wachstumskrise unserer Volkswirtschaft. Und das ist das, was mir im Augenblick am meisten Sorgen macht. Jedenfalls in der Innenpolitik.
Da wollen wir auch gleich noch drüber sprechen. Was ich merke, dass Sie jetzt schon versuchen, ein bisschen positiver nach vorne zu blicken. Man hat natürlich die ganze Oppositionszeit gehabt, wo man dann auch eher mal auf den Tisch haut. Dann hat man so am Anfang die Zeit, in der man sich ganz viel vornimmt und dann aber natürlich merkt, da ist irgendwie auch doch so ein Regierungsalltag. Man muss irgendwie so ganz viel von klein, klein bis ganz, ganz viel machen. Und die Stimmung bei den Leuten ist wirklich mies.
Das ist so. Ich versuche ja auch ein bisschen die Erwartungen zu dämpfen, aber schon sie realistisch einzuordnen. Aber noch einmal, wir haben einiges erreicht. Wir haben eine große Steuerreform bereits in Kraft gesetzt. Wir haben in den ersten 2,5 Monaten, in denen wir im Amt waren, am 11. Juli im Bundesrat, alles verabschiedet, was wir uns für die Zeit vor den Sommerferien vorgenommen haben. Überschattet durch die Richterwahl, die uns nicht gelungen ist und die natürlich auch dann ein bisschen das Stimmungsbild eingetrübt hat. Jetzt sind wir raus aus den parlamentarischen Sommerferien, längst raus, wieder mitten in der Arbeit. Und wir haben Koalitionsausschuss am Mittwoch, wir haben Kabinettssitzung, wir haben Klausurtagung des Kabinetts gehabt. Wir haben viele Dinge schon auf den Weg gebracht. Aber wahr ist auch, wir begegnen zurzeit vielen Krisen im Inland wie im Ausland.
Und das kommt bei den Leuten nicht so richtig an. Wir haben eine aktuelle Vorsorge. Da sind von den Bürgerinnen und Bürgern nur 28% zufrieden mit ihrer Arbeit. Kann man hier einmal so als Balken, da tut es vielleicht noch mehr weh, weil man den Unterschied sieht. 70% sind unzufrieden. Warum enttäuscht Ihre Politik tatsächlich?
Naja, wir haben es natürlich auch mit vielen Problemen zu tun. Der Regierungswechsel hat stattgefunden zu einem Zeitpunkt, wo er nicht vorgesehen war. Eigentlich hätten wir am vorletzten Sonntag die Bundestagswahl.
Aber die Leute waren ja eigentlich größtenteils froh. Also die waren ja wirklich mit Zuversicht, das kann nur besser werden.
Wir hatten auch im Juni eine bessere Stimmung als jetzt. Ja. Wir sehen allerdings auch, dass es viele Faktoren gibt, die unsere Arbeit stark beeinträchtigen. Wir haben in der Koalition Entscheidungen getroffen, aber es stehen noch Entscheidungen bevor. Und richtig durchgegriffen auf den Arbeitsmarkt, auf die Beschäftigung, auf das Wachstum hat es bis jetzt nicht. Die Lage ist schwierig.
Also das ist nicht Ihre Schuld, nicht?
Naja gut, ich sag mal, ich hätte mir schon vorstellen können, dass wir manche Entscheidungen früher getroffen hätten. In der Koalition mit den Sozialdemokraten ist es nicht einfach.
Sind die schuld?
Die werden umgekehrt sagen, mit den Christdemokraten und mit der CDU und CSU ist nicht einfach. So eine Koalition, die muss sich auch zusammenfinden. Das muss auch menschlich, jetzt Vertrauen weiter aufgebaut werden. Da sind wir allerdings an einem Punkt, wo ich sagen muss, das ist uns gut gelungen. Die Kabinettsklausur letzte Woche war wirklich gut. Wir haben eine umfassende Reformagenda für die Bürokratie, also für den Rückbau der Bürokratie und auch für die Digitalisierung verabschiedet. Also es kommt jetzt, Schlag auf Schlag.
Ja, da hoffen die Leute drauf, Schlag auf Schlag. Das ist die Frage, wie lange braucht man? Ihr verstorbener Freund und Ratgeber Wolfgang Schäuble, der hat mal gesagt, Regieren ist ein Rendezvous mit der Realität. Wie oft haben Sie in diesen 5 Monaten auch daran denken müssen? Und wenn Sie jetzt so darüber reden?
Daran denke ich jeden Tag. Und ich beginne meine Arbeit auch jeden Tag mit der Frage an mich selbst, setzt du heute die richtigen Prioritäten? Es ist ja auch sehr viel, was in einem solchen Amt erledigt werden will. Viel Routine, aber eben auch viele Themen, die man abwägen muss. Man muss viele Dinge machen, man muss aber auch viele Dinge absagen. Ich habe auch natürlich eine ganze Reihe von Auslandsverpflichtungen. Ich bin sehr stark engagiert in der Europäischen Union, weil es meine feste Überzeugung ist.
Das werfen manche vor, dass das eher der Außenkanzler ist.
Ja, aber den Vorwurf, den akzeptiere ich nicht. Ja. Ich habe von Anfang an gesagt, Deutschland muss wieder stark in Europa werden. Europa muss mit Deutschland zusammen stärker werden. Wir haben da eine wirklich gute Position erreicht. Ich bin bis hin zum amerikanischen Präsidenten darum bemüht, auch mit den ausländischen Staats- und Regierungschefs ein gutes gutes Einvernehmen zu haben, weil das in unserem deutschen Interesse liegt. Und deshalb mache ich es.
Ich stelle mir das jetzt so vor, Sie sitzen im Kanzleramt am Schreibtisch und sagen, okay, heute ist mal mein Prioritätentag. Ich gucke, was ist wirklich wichtig und was nicht. Das muss man natürlich sortieren, weil Sie eben so viel auf dem Zettel haben. Was stand denn heute so auf der Prio oben?
Heute steht die Vorbereitung oder stand und steht immer noch gleich wieder, wenn ich zurück bin im Büro, die Vorbereitung des Koalitionsausschusses am Mittwoch auf der Tagesordnung. Wir wollen sehen, dass wir zum Thema Bürgergeld und damit jetzt die neue Entscheidung im Hinblick auf...
Kann das Mittwoch schon kommen?
Wir sind jedenfalls so weit, dass wir kurz davor sind, es auch in dieser Woche zu entscheiden. Möglicherweise ein bisschen Nacharbeiten noch in der nächsten Woche leisten müssen. Die beiden Bundestagsfraktionen müssen einbezogen werden. Es soll ja eine neue Grundsicherung sein. Ja. Wir sind noch nicht ganz am Ziel, aber daran arbeite ich und daran werde ich auch heute Abend noch arbeiten.
Also könnte diese Woche sozusagen entschieden werden?
Nächste Woche spätestens
gibt es eine neue Grundsicherung. Da sind die Leute sehr gespannt.
Es gibt Überschriften und es gibt Vorschläge für ein Gesetzgebungsverfahren. Ja.
Aber woran hakt es denn noch?
Naja, wir sprechen im Augenblick darüber, was kann man den Betroffenen zumuten, die sich nicht beteiligen an einer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Macht man das gleich beim ersten Mal? Macht man das beim zweiten Mal, wenn sie nicht kommen? Macht man das über eine Eingliederungsvereinbarung? Macht man das über Verwaltungsakte? Also da ist auch ein bisschen Technik dabei, aber es muss ein handwerklich sauberes Gesetz sein. Es wird der erste Teil eines größeren Gesetzgebungspakets. Zweiter Teil kommt nächstes Jahr. Wir müssen die ganzen kriminellen Strukturen, die sich um diese Sozialleistungen herum entwickelt haben, auch in den Blick nehmen. Das tun wir, aber das ist nochmal eine etwas weitergehende Gesetzgebung.
Also es wird schwieriger für die sich nicht anstrengen, sozusagen.
Das könnte sogar die Überschrift sein, ja.
Okay, also die Überschrift, strengt euch an, sonst wird es schwierig.
Dann helfen wir. Und wenn nicht, dann gehen wir davon aus, dass ihr die Hilfe des Staates nicht braucht.
Okay, was machen die dann?
Das weiter, was sie bisher tun. Wir wollen ja wirklich denen helfen, die die Hilfe brauchen. Und wir wollen vor allen Dingen dafür sorgen, dass sie zurück in den Arbeitsmarkt kommen. Da müssen sie hin. Und wir müssen eben einfach die Zahl derer, die im Bürgergeld sind, im jetzigen Bürgergeld sind, in der zukünftigen Grundsicherung deutlich reduzieren. Und das geht auch.
Haben Sie Bärbel Baas verziehen, dass die gesagt hat, das, was der Bundeskanzler da sagt, ist Bullshit?
Naja, also ich bin ja selber auch nicht so ganz zimperlich, wenn ich mal mich etwas klar ausdrücke. Das gestehe ich anderen auch zu.
Also Sie würden Bullshit sagen?
Nein.
Nein. Was würden Sie denn sagen statt Bullshit?
Nichts für die Öffentlichkeit bestimmt. Ich versuche, dass wir in der Koalition auch verbal gut miteinander umgehen, dass wir uns auch gegenseitig zuhören und dass wir auch die Punkte miteinander vereinbaren, die richtig und notwendig sind, einfach um das Land voranzubringen.
Okay, was steht nicht mehr im Wege? Da soll es eine Einigung geben, das haben wir jetzt gehört. Bereuen Sie eigentlich, dass Sie manchmal so, ich sag mal, versuchen doch den Leuten zu sagen, das wird schon. Also es ist ja eigentlich gut, positiv zu sein und optimistisch zu sein, aber ich kann mich erinnern, erste Regierungserklärung, ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren, es geht voran. Ja. Und dann bleibt das bei den Leuten natürlich hängen. Die sagen, Mensch, der Kanzler hat gesagt, das wird besser, jetzt ist Herbst, aber mir geht's immer noch schlecht.
Naja, also wir können nun nicht jedes einzelne Lebensschicksal über Nacht verändern, aber wir können Entscheidungen treffen und einige haben wir getroffen. Ich will mal nur die Entscheidung nennen im Hinblick auf die Einwanderungspolitik, die Asylpolitik. Die Zahlen gehen drastisch runter, übrigens auch stärker, als ich es geglaubt habe. Wir sind jetzt im August-Vergleich 2024 bei -60%.
Aber der Trend war ja ohnehin vorher schon gestartet.
Naja, es ging aber schon runter. Minimal. Es ist jetzt keine Riesenleistung. Frau Atterlei, der war minimal. Jetzt sind wir weit hinten in Europa. Wir waren früher auf Platz 1, jetzt sind wir auf Platz 3 oder 4. Wir sind immer noch ein Einwanderungsland, das bleiben wir auch. Aber wir wollen die Einwanderung in den Arbeitsmarkt und nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Und da kommen wir in sehr großen Schritten voran. Da macht auch der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Und das merken die Städte und Gemeinden und das merken auch die Menschen.
Aber es zahlt nicht so richtig auf Ihr Konto ein. Das ist interessant bei der Sache. Also es wurde ja auch unter anderem gemacht und ganz offen gesagt, wir müssen der AfD was entgegensetzen. Wir müssen die Migration steuern. Wir müssen einen härteren Kurs machen. Wie gesagt, die Zahlen gingen ohnehin runter. Und bei vielen ist dann vielleicht so das Gefühl, da passiert was. Aber es zahlt überhaupt nicht ein.
Auch das muss man mal mit der Zeit jetzt abwarten. Jetzt gehen zunächst einmal die Zahlen der Asylbewerber runter. Die Zahlen derjenigen, die zurückgeführt werden, gehen rauf. Wir schieben ja jetzt auch nach Afghanistan ab. Das macht
da gab es gerade Gespräche mit den Taliban.
Naja, es gibt zwei Vertreter der Taliban hier in Deutschland, die hier sitzen, mit denen wir natürlich auch sprechen, wenn es um diese Rückführungen geht.
Und geht das mit denen? Ich stelle mir das wirklich...
Ich bin daran persönlich nicht beteiligt. Ich höre nur, dass diejenigen, die Gespräche führen, sagen, es geht. Ja. Und bis jetzt haben wir ja auch Verabredungen getroffen, die eingehalten worden sind. Es gibt jetzt Rückflüge nach Afghanistan, vor allen Dingen diejenigen, die sich hier strafbar gemacht haben, werden jetzt schnell zurückgeführt. Und das merken die Städte und Gemeinden und das werden natürlich auch die Bürger merken.
Sie haben am vergangenen Freitag beim Festakt zum 35. Jubiläum der Deutschen Einheit eine große Rede gehalten. Das haben manche so als Ruckrede wahrgenommen. Manche haben gesagt, Mensch, das war irgendwie keine Einheitsrede. Haben Sie das Gefühl, das ist Ihnen gelungen?
Da bin ich befangen in eigener Sache. Ich habe sehr viel Zuspruch bekommen. Ich habe ja auch im Saal viel Beifall bekommen.
Aber weniger als Macron.
Naja,
na doch,
Französische Staatspräsident konnte natürlich auch eine ganz andere Rede halten. Er konnte sehr weitgehend freisprechen. Ich hätte so eine Rede nicht halten können vor dem eigenen Publikum. Der französische Staatspräsident, nein, so wie Macron gesprochen hat, da wäre ich auch den Erwartungen nicht gerecht geworden und das wäre zu Recht kritisiert gewesen. Ich habe die Festrede an diesem Tag gehalten. Macron war unser Gast und der durfte natürlich auch eine ganz andere Rede mit einer ganz anderen Emotion, mit einer ganz anderen Empathie halten. Ich habe uns versucht, ein bisschen Mut zu machen und habe auch den Weg nach vorne aufgezeigt. Habe gesagt, wir schauen jetzt nicht lange zurück. Wir versuchen jetzt mal eine neue Einheit in unserem Lande hinzubekommen. Ich habe versucht, ein bisschen Mut zu machen, Angst zu nehmen und gesagt, also übersetzt, die Probleme unseres Landes sind lösbar. Wenn wir uns gemeinsam anstrengen, sind sie lösbar.
Ja, wenn alle mitmachen. Verspüren Sie an so einem Tag Nationalstolz?
Ja, aber nicht während meiner eigenen Rede, sondern mehr, wenn ich zum Beispiel so einen Kinderchor singen höre, wenn wir mit einem fantastischen Orchester die deutsche Nationalhymne spielen, wenn die Europahymne gespielt wird. Das ist etwas, was mich persönlich bewegt, ja.
Ja, das hat man gemerkt. Sie haben auch überall mitgesungen, habe ich gesehen. Die erste Reihe war textsicher.
Ja, nun, ich finde, das gehört sich doch auch so.
Auch bei der Europahymne. Wir schauen mal kurz einmal rein in die Rede vom 3. Oktober.
Ein Kanzler, der zum Einheitstag einen neuen Ruck beschwört, der durchs Land gehen soll.
Wagen wir einen neuen Aufbruch. Erinnern wir uns auch an die Zuversicht, mit der unsere ostdeutschen Landsleute vor 35 Jahren ihren Aufbruch wagten.
Ein Kanzler, der die Qualitäten dieses Landes aufs Podest hebt.
Wir können Qualität, wir können Innovation, wir können Handwerk.
Ein Kanzler in der Realität. Dort, wo über Jahrzehnte deutsche
Qualität, Innovation, Handwerk
hochgehalten wurde, fallen die Arbeitsplätze wie Blätter im Herbst. Volkswagen 35.000 Stellen, Bosch 13.000 Stellen, ThyssenKrupp Steel 11.000 Stellen weniger.
Erinnern wir uns, wie viel Kraft ein positiver Geist freisetzen kann und wie viel Energie verschwendet und vergeudet wird durch Pessimismus und Larmoyanz. Dafür haben wir keine Zeit, meine Damen und Herren.
Sätze, die etwas klingen wie ein politisches Stoßgebet.
Hört man sie manchmal so im Kanzleramt mit einem Stoßgebet, dass man Gott im Himmel hilft bei dieser ganzen Lage? Nee, so bleiben Sie.
Es ist kein Geheimnis, dass ich gläubiger Christ und Katholik bin, aber ich habe diese Rede sorgfältig und lange vorbereitet. Mir ging es darum, einfach auch zu zeigen, was wir können, auch ein bisschen gegen diese negative Stimmung anzugehen. Und interessant ist ja, dass, wenn Sie Umfragen sehen, viele Leute sagen, dem Land geht's nicht besonders gut. Auf die Frage, wie geht's Ihnen denn persönlich, sagen die meisten, und mir geht's persönlich aber gut und sehr gut. Und das passt häufig nicht zusammen. Es ist eine öffentliche Wahrnehmung, die ist anders als in vielen Bereichen persönlich. Ich gebe trotzdem zu, Sie haben die Zahlen genannt, auch der Entlassungen.
Dem wird's nicht so gut gehen.
Wir verlieren Arbeitsplätze in der Industrie und deswegen ist ja auch mein Credo seit Wochen und Monaten, wir müssen Industrieland bleiben in Deutschland. Dafür müssen wir die Bedingungen verbessern und da sind wir noch nicht, dass wir das wirklich tun.
Ja, und ich frage mich, wie, wenn man sich die Zahlen wirklich anguckt, das sind ja deutsche Traditionsunternehmen, ja, also Volkswagen 35.000, Bosch 13.000, ThyssenKrupp die 11.000, Lufthansa 4.000. Also das sind ja wirklich diese großen Unternehmen, auf die man auch irgendwie als Deutscher oft stolz war, wenn man gesagt hat, das läuft. Und jetzt sehen wir da einer nach dem nächsten mit schlechten Nachrichten. Wie wollen Sie das einfangen?
Wir sind von genügend Fachleuten seit genügend langer Zeit davor gewarnt worden, dass genau das passiert, was jetzt eintritt. Dass wir leichtfertig die Qualitäten unseres Industriestandortes aufs Spiel setzen. Wir haben es übertrieben mit den Arbeitskosten. Wir haben es übertrieben mit den zum Beispiel den Kosten auch der Transformation. Die Industrie ist nicht an der Belastungsgrenze angekommen. Sie ist darüber hinaus. Und das führt jetzt zu solchen Korrekturen. Ich möchte, dass das nicht weitergeht. Ich möchte, dass das gestoppt wird.
Aber wie?
Und deswegen sprechen wir ja zum Beispiel jetzt mit der Automobilindustrie ganz konkret in dieser Woche. Woche.
Gibt es einen Gipfel am Donnerstag?
Nein, es ist kein Gipfel, sondern es ist ein Dialog. Ich halte von diesen ganzen Gipfeln nicht so ganz besonders viel. Wir machen jetzt einen Dialog mit der Automobilindustrie, dass die Bundesregierung mit der Automobilindustrie spricht, ist meines Erachtens selbstverständlich. Mhm. Wir haben auch die Gewerkschaften dazu eingeladen, die Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer. Und wir wollen mit denen zum Beispiel darüber sprechen, wie schaffen wir die Transformation bis hin zum Thema Verbrenner. So, das ist ein Thema, das wir in der Koalition noch nicht ausdiskutiert haben. Ich hoffe, dass uns das jetzt am Donnerstag
spätestens gelingt.
Meine klare Vorstellung ist, dass wir dieses sogenannte Verbrennerverbot in der Form nicht aufrechterhalten, sondern dass wir wirklich mit Technologieoffenheit in die Diskussion der nächsten Wochen und Monate gehen. Die Kommission hat das vorgezogen in der Entscheidung. Das soll noch in diesem Jahr entschieden werden. Und ich möchte nicht, dass Deutschland zu den Ländern gehört, die an diesem falschen Verbot festhalten.
Aber das bedeutet dann, Technologieoffenheit heißt eigentlich wieder einen Schritt zurück.
Nein.
Wir fördern Verbrenner.
Nein, das heißt es nicht. Wir fördern Verbrenner auch nicht, sondern wir lassen sie weiter zu, weil sie zum Beispiel im Lkw-Bereich gebraucht werden. Wir wollen auch an der Motorenforschung weiter teilnehmen. Frau Atalay, wenn Sie eine Technologie verbieten, egal für welchen Zeitpunkt, ob das heute ist, morgen oder übermorgen, dann wird heute sofort in allen Unternehmen die Arbeit daran eingestellt. Und das ist ein schwerer Fehler. Mhm. Auf der Welt wird weiter geforscht und entwickelt, auch an schweren Dieselmotoren. Ich möchte, dass die Bundesrepublik Deutschland, dass unsere Industrie daran weiter teilnimmt. Mhm. Und deswegen ist das Verbot falsch. Wir werden möglicherweise in einigen Jahren synthetische Kraftstoffe sehen, mit denen man diese Verbrennermotoren umweltfreundlich weiter betreiben kann.
Da sagen die Sie Politik, umweltfreundlich, ja. Was sagt denn der Umweltminister dazu?
Ja, der ist noch nicht davon überzeugt. Deswegen reden wir ja im Augenblick genau über dieses Thema. Ich möchte mit der Automobilindustrie auch über die Technologien sprechen. Ich sehe, dass sich bei einigen Automobilunternehmen auch die Strategie ändert. Insbesondere ein großes Unternehmen, das ursprünglich mal nur auf E-Mobilität gelegt hat und sich konzentrieren wollte, ändert jetzt gerade die Strategie, wie ich finde, richtigerweise. Und da muss die Politik mithalten, da muss Europa mithalten. Wir sollten nicht verbieten, wir sollten Technologien ermöglichen. Und das ist mein Ziel.
Sie sind ja nun der Mann der Wirtschaft. Und deswegen erwarten ganz viele noch mal mehr von Ihnen, weil die nämlich sagen, der hat doch immer gesagt, wenn er kommt, dann wird es besser. Und dann sitzen da die Leute irgendwie in der Autobranche und haben aber trotzdem das Gefühl, das ist erst in ein paar Jahren. Also Sie haben auch gerade selbst gesagt, das dauert einfach. Ich frage mich, wie das gelingen kann, wenn wir in diesem Moment hören, es werden Leute entlassen, wir wissen nicht so recht, wie das weitergeht, können wir auf dem internationalen Markt irgendwie mithalten. Wie soll das funktionieren?
Das kann nur funktionieren, indem wir diese Transformation, die unabweisbar ist, und die wird natürlich auch hin zur Elektromobilität gehen, nicht allein, aber auch, diese Transformation ermöglichen, erleichtern, dass wir Infrastruktur schaffen für die Elektromobilität, dass wir die Energiepreise senken. Wir haben einen konkreten Plan für einen Industriestrompreis, der muss in Brüssel genehmigt werden. Wir haben einen konkreten Plan für eine Kraftwerkstrategie, die muss in Brüssel auch genehmigt werden. Da ist die Bundeswirtschaftsministerin auf einem sehr guten Weg. Das geht jetzt Schritt für Schritt. Wir haben die Pläne ausgearbeitet. Vieles davon, wie gesagt, muss genehmigt werden in Brüssel. Das ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, was ich mir vorstelle, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nicht nur diskutiert, sondern entschieden wird, damit die Rahmenbedingungen für unsere Industrie wieder besser werden. Ich will es einmal auf einen Punkt bringen. Ja. Wir sind preislich in Deutschland zurzeit in wesentlichen Teilen unserer Industrie nicht mehr wettbewerbsfähig.
Aber auch wegen der Arbeitskosten, sagten Sie gerade.
Auch wegen der Arbeitskosten,
soll das wieder weniger werden?
Also ja, also zumindest wollen wir den Preisanstieg jetzt stoppen. Wir haben eine sehr konkrete Diskussion über die Pflegeversicherung, die darf nicht teurer werden. Wir haben eine sehr konkrete Diskussion über Krankenversicherung, die darf nicht teurer werden. Das sind alles Themen, die wir im Augenblick in der Koalition wirklich jeden Tag behandeln, lösungsorientiert, auch einig mit den Sozialdemokraten. Wir wollen die Arbeitskosten in Deutschland in den Griff bekommen.
Aber wie gleicht man das aus und wo? Sie brauchen ja trotzdem Geld.
Wir brauchen Geld. Deswegen wollen wir auch Anreize geben, länger zu arbeiten. Das ist das Thema Aktivrente. Mhm. Wir wollen das freiwillig ermöglichen, dass die Menschen, die können und wollen, auch länger arbeiten in Deutschland. Dazu soll es einen Steuerfreibetrag geben. Auch das steht am Mittwoch auf der Tagesordnung. Also wir wollen wirklich jetzt ganz ernsthaft Entscheidungen treffen, um in Deutschland die Arbeitskosten in den Griff zu bekommen. Jedenfalls die der Staat in der Hand hat. Und dann ist es an den Unternehmen, dafür zu sorgen, dass sie effizient wirtschaften und dass wir wieder wettbewerbsfähig
sind. Aber trauen Sie sich dann jetzt den Leuten zu sagen, pass auf, das wird wehtun? Also das bedeutet eigentlich, dass ihr verdient weniger möglicherweise, ihr müsst mehr Abgaben, aber ich will da irgendwie nicht mehr so richtig. Also
naja, also ich habe eine Botschaft immer vertreten und die vertrete ich auch heute Abend bei Ihnen. Wir werden in Zukunft in unserem Land für die Altersversorgung, für die Krankenversicherung, für die Pflegevorsorge aus eigener Kraft mehr leisten müssen. Mhm. So, meine feste Überzeugung ist, das geht nicht allein über umlagefinanzierte Systeme, das geht auch über kapitalgedeckte eigene Verantwortung. Wir müssen die Eigenverantwortung in der Krankenversicherung stärken. Wir müssen den Menschen einen Anreiz geben mit den Ressourcen, die wir haben. Und wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben mit eines der teuersten der Welt. Es gibt wenige Länder, die noch mehr Geld ausgeben für das Gesundheitssystem wie Deutschland. Mit diesen Ressourcen müssen wir sparsam, ich sage sparsam mehr als in der Vergangenheit umgehen.
Aber Sie scheuen sich schon zu sagen, liebe Leute, wir müssen dann doch auch alle gemeinsam länger arbeiten. Nicht nur dieses, also wir müssen, nicht nur ihr könnt, wenn ihr wollt.
Ich möchte, dass wir zunächst, das ist ein bisschen wie mit dem Wehrdienst. Ich möchte, dass wir zunächst einmal versuchen, mit guten Anreizen freiwillig gemeinsam das Richtige zu tun.
Funktioniert.
Und
ja,
wenn es um die Arbeitszeit geht, ich wiederhole, was ich in diesen Tagen schon einmal gesagt habe, ein starres Renteneintrittsalter ist nur ein Teil und nur ein Element. Ich glaube, dass wir bei 67 bleiben sollten. Wir müssen ja auch erstmal wieder dahin kommen. Ja. Da sind wir noch nicht wieder alle. Aber wenn wir da sind, dann müssen wir die Frage beantworten, und das haben wir in der Koalition vor, ist eigentlich nur das Renteneintrittsalter die richtige Bemessungsgröße für die Rentenhöhe? Oder kann es nicht vielleicht sogar richtig sein, dass wir uns mal an der Zahl der Beitragsmonate orientieren? Also jemand, der mit 17 angefangen hat zu arbeiten und mit 67 in Rente geht, der hat sehr viel mehr eingezahlt als jemand, der mit 35 erst in den Beruf eintritt. Muss man das nicht unterschiedlich bewerten? Und da kann man zu ganz guten Ergebnissen kommen.
Ja. Wäre es dann nicht jetzt auch gut zu sagen, es wird für alle hart, es kann Steuererhöhungen geben?
Der erste Satz kann stimmen, nicht für alle. Viele arbeiten ja nun auch schon sehr, sehr hart in diesem Land.
Ja.
Das muss man nur anerkennen.
Hart wäre nur mehr Steuern zu bezahlen.
Ich finde, dass wir in der Steuerbelastung in Deutschland hoch genug liegen. Ich glaube nicht, dass wir allein über Steuererhöhungen die Probleme unseres Landes lösen.
Also Sie haben ein Haushaltsloch, Sie haben wahnsinnige Schulden, die Sie aufnehmen müssen.
Wir haben aber auch hohe Steuereinnahmen, wir haben eine hohe Einkommensteuer, wir haben eine relativ hohe Unternehmensbesteuerung immer noch. Die wollen wir ja auch senken jetzt im Laufe dieser Wahlperiode und darüber hinaus. Wir müssen auf der Ausgabenseite korrigieren. Der Staat gibt zu viel Geld aus. Und das weiß Lars Klingbeil, er macht darauf immer wieder aufmerksam.
Er will aber immer noch eine Reichensteuer.
Lars Klingbeil sagt zunächst einmal sogar allen Ressorts der Bundesregierung, macht mir bitte jetzt schon Vorschläge, wie wir für den Haushalt 2027 sparen. Und das ist genau die richtige Priorität.
Keine Reichensteuer, das ist definitiv nicht.
Wir haben eine Reichensteuer.
Ja, aber die kann ja höher sein, die kann ja prozentual
noch höher
liegen.
Wissen Sie, die obersten, lassen Sie mal ganz nüchtern sagen, diejenigen, die zu den 10% höchsten Einkommen zählen in Deutschland, zahlen über 50% des Einkommensteueraufkommens. Also diese Schraube können Sie nicht unbegrenzt weiter drehen.
Die wollen Sie nicht ärgern, lieber die anderen.
Das geht nicht ums Ärgern, Frau Atalay. Viele von denen, die diese hohen Steuern zahlen, sind auch mittelständische Unternehmen. Die haben auch die Möglichkeit, das Land zu verlassen, viele jedenfalls von denen, und können dann woanders arbeiten und zahlen weniger Steuern. Mhm. Da braucht man gar nicht weit zu reisen. Gucken Sie nur nach Österreich, da ist die Steuerbelastung deutlich niedriger und es gibt dort keine Erbschaftssteuer. Also wir sind ja nicht allein auf der Welt.
Sie haben mal gesagt, wir sind die letzte Bastion. Und das ist ganz wichtig, dass wir jetzt mit dieser Regierung funktionieren. Weil gerade die Ampel, da hat man ja nun kein gutes Haar dran gelassen, ihrer Meinung nach so viel verbrannte Erde hinterlassen hat, muss jetzt sozusagen diese Koalition irgendwie funktionieren. Jetzt sehen wir aber, Bilanz von 5 Monaten Merz-Regierung ist, die AfD wird immer stärker.
Wir haben gerade Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gehabt. Und da hat die CDU 4 von 5 Landratswahlen gewonnen, alle Stichwahlen sind entweder an die CDU gegangen oder an die SPD. Wir haben bis auf eine Ausnahme überall gewonnen.
Und trotzdem verdreifacht. Also die AfD hat da natürlich verdreifacht.
AfD ist von einem sehr niedrigen Niveau gekommen, ist in der Tat sehr viel stärker geworden. Ich will das gar nicht verharmlosen. Mhm. Aber dass nun die AfD hier in Deutschland den Durchmarsch macht, das kann man nun nicht ernsthaft behaupten. Ich mache mir Sorgen.
Die haben sie überholt in den Umfragen, also deutlich überholt.
Naja, auch nicht in den Umfragen. Es gibt die eine so, die andere so.
Es ist mal gleich auf und dann geht es noch mal drüber.
Ehrlich gesagt, die Umfragen, die da jeden Tag veröffentlicht werden, jeden Tag mit Schlagzeilen, die beeindrucken mich herzlich wenig. Wir müssen jetzt unsere Arbeit vernünftig machen. Und dann wird am Ende der Wahlperiode zusammengezählt. Und diese Wahlperiode hat noch 3,5 Jahre. Also wir haben noch einiges vor. Und wir haben dafür auch noch ein bisschen Zeit. Ich spiele nicht auf Zeit. Ich weiß, dass es alles sehr dringlich ist. Aber zusammengezählt wird am Ende.
Aber nächstes Jahr sind Landtagswahlen. Und unter anderem in Sachsen-Anhalt. Was machen Sie, wenn die AfD das stärkste Kraft wird? Da haben wir jetzt wieder Umfragen, die zeigen das im Moment so. Und der Wille der Wählerinnen und Wähler ist dann möglicherweise, wir wollen, dass die regieren. Wir wollen, dass die stärkste sind.
Wir haben ähnliche Umfrageergebnisse auch in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, das erste Mal,
da sind auch Landtagswahlen im nächsten Jahr. Mhm. Wir haben 3 weitere Landtagswahlen. Eine in Berlin, das ist so Halbosten und Halbwesten. Und dann noch in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Es ist ein großes Landtagswahljahr im nächsten Jahr. Wir wollen diese Landtagswahlen überall gewinnen. Im Osten wird es besonders schwierig, aber gerade deswegen kümmern wir uns ja auch.
Aber spielen Sie das nicht durch? Sie müssen das doch durchspielen. Es ist ja nicht mehr so lange hin zu sagen, was machen wir, wenn die stärkste Kraft sind? Wie verhält sich die
CDU? Wir wollen verhindern, dass es so weit kommt. Und das spielen wir durch. Ja, dann beschäftigen wir uns mit der Lage. Aber bis dahin kämpfen wir. Und das werden wir mit der CDU tun. Das wird auch die SPD dort tun. Ich möchte auch, dass die SPD eine Chance hat, zum Beispiel in den Regierungen zu bleiben. In Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt ist die SPD mit in der Regierung. In Mecklenburg-Vorpommern führt sie die Regierung. Ich möchte, dass diese sogenannten etablierten Parteien eine Chance haben, ihre Regierungsarbeit fortzusetzen. Und dafür kämpfe ich. Und ich kämpfe als Parteivorsitzender der CDU für die CDU.
Gut, also wir bekommen jetzt keine Antwort darauf, was wäre, wenn, weil Sie sagen,
nein, das ist mir noch zu lange hin. Nein, diese Was-wäre-wenn-Fragen beantworte ich nicht. Ich beschäftige mich dann, wenn es soweit ist.
Denen macht das Sorge, vielen macht das Sorge, mir auch, wenn die das sehen. Und die erwarten was. Die sagen, macht konkret was dagegen.
Ja, das machen wir auch.
Tun Sie. Kommen wir zu mehr Herausforderungen. Sie haben eben auch das Ausland angesprochen, indem Sie gesagt haben, das ist auch eine Lage, die sich jeden Tag verändert. Also jeden Tag eigentlich neue Herausforderungen. Und Sie haben ja gestern bei meiner Kollegin Karin Mioska gesagt, dass vermutlich Russland hinter den ganzen Drohnenvorfällen steckt und das wirklich eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit ist. Und wir wollen uns diese Bedrohung einmal angucken.
Der Luftraum über Deutschland ist löchrig. Drohnen legen zum wiederholten Mal den Flughafen in München lahm. Unbekannte Flugobjekte überfliegen Kasernen und kritische Infrastruktur. Der Verdacht, russische Drohnen als Teil von Putins Angriff auf die westliche Welt.
Wir müssen viel, viel mehr machen und das beginnt leider erst jetzt.
Aktuell ist nicht mal klar, wer sich um die unbemannten und zumindest noch unbewaffneten Flieger kümmert. Polizei oder Bundeswehr? Und Wladimir Putin? Der fantasiert mit einem Moderator des Staatsfernsehens über Drohnen über europäischen Hauptstädten. Wir können ja sagen, dass es ein Witz war. Nein, nein. Sorry, wir sagen, es war eine Warnung. Nein, wer gewarnt ist, der ist auch bewaffnet. Das soll uns auch in Deutschland Angst machen. Markus Söders CSU will in Bayern jetzt ein neues Gesetz einbringen,
in dem die Polizei sofort abschießen kann bei so einem Drohnenalarm. Abfangen, abschießen muss unbedingt vor Abwarten gehen.
Also ab jetzt wilder Westen über Bayern. Erst schießen, dann fragen. Und was macht der Rest Deutschlands?
Was macht der Rest Deutschlands, wie Söder halten, besser schießen als abwarten?
Naja, die Polizei ist zuständig. Wir werden das jetzt auch noch einmal gesetzlich klarstellen mit dem Bundespolizeigesetz und auch mit dem Luftsicherheitsgesetz. Beide Gesetze sind in der Vorbereitung im Innenministerium. Die Polizei, die Bundespolizei wie die Länderpolizeien können Amtshilfe der Bundeswehr in Anspruch nehmen. Wir kennen die Bedrohung, wir können sie einschätzen und wir haben ja gerade das Interview von Putin gezeigt. Es ist ja ganz offensichtlich so, dass er es auch zugibt, dass das aus Russland kommt. Er will uns einschüchtern, er will uns Angst machen. Wir lassen uns nicht einschüchtern und wir werden uns auch gegen diese Bedrohung wirksam zur Wehr setzen.
Führt der Krieg gegen uns?
Er führt einen hybriden Krieg gegen uns. Er führt einen Informationskrieg gegen uns. Er führt einen militärischen Krieg gegen die Ukraine. Und dieser Krieg richtet sich gegen uns alle. Putin will die politische Ordnung unseres Kontinents von den Füßen auf den Kopf stellen. Und deswegen unterstützen wir die Ukraine, weil das in unserem eigenen Interesse liegt, dass wir die politische Ordnung der offenen, freiheitlichen Gesellschaften in dem Teil, in dem wir das große Glück haben zu leben, hier in Europa verteidigen.
Würden Sie Russland als Feind bezeichnen?
Russland ist zumindest ein harter Gegner und ein Feind unserer politischen Ordnung, ja.
Auch Ihr Feind?
Das ist keine persönliche Feindschaft, aber Russland ist ein Feind der politischen Ordnung und Stabilität unserer Region.
Weil er macht Sie tatsächlich, vor allem die russische Propaganda, auch einen Lavrov, der Außenminister, zum persönlichen Feind. Da gibt es dann in der ganzen Propagandamaschine ganz viele Bilder, wo Sie eben als der böse Deutsche gezeigt werden. Es geht dann so ein bisschen als der Hauptfeind USA rüber zu Ihnen, zum Kanzler.
Ich kenne Teile dieser Bilder, ich gucke mir das noch nicht jeden Tag an, aber ich bekomme natürlich auch Berichte darüber. Es werden auch gefälschte Videos von mir und über mich verbreitet, auch mit Reden, die ich nie gehalten habe. Das ist Teil des Propagandakrieges Russlands gegen uns alle, nicht nur gegen mich persönlich. Das ist ein Propagandakrieg gegen unsere offene Gesellschaft. Mhm.
Ist das auch ein Preis, dass Sie eben gesagt haben, ich nehme das mehr in die Hand? Also Donald Trump hat ja irgendwann, ich sag mal, gesagt, ich kann jetzt ja auch nicht mehr so viel machen, ich habe es probiert. Jetzt sind Sie es?
Ja, das, ich nehme das nicht persönlich. Ich nehme das als eine gemeinsame Herausforderung für unser Land an. Ich habe die Verantwortung als Regierungschef in diesem Land auch politische Entscheidungen zu treffen, die uns vor diesen Gefahren schützen. Und ich bin fest entschlossen, diese Entscheidung auch zu treffen.
Ja. Haben Sie eigentlich doch mal überlegt, dass man Putin mal anrufen sollte?
Ich überlege das natürlich. Ich sehe nur, dass im Augenblick jeder Versuch, mit ihm zu sprechen, in noch härteren Angriffen auf die Ukraine endet. Mhm. Ich habe darüber in der letzten Woche eine ziemlich heftige Auseinandersetzung mit Viktor Orban gehabt in Kopenhagen. Er hat uns den Vorwurf gemacht, dass wir nicht verhandeln wollen. Und ich habe ihm gesagt, du bist letztes Jahr im Juli gerade als Ratspräsident der Europäischen Union, ohne dass dich irgendjemand dazu ermächtigt hat, in Kiew gewesen und danach in Moskau gewesen. Und die Antwort von Putin war die Bombardierung eines Kinderkrankenhauses in Kiew. Und das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte.
Aber ist das wirklich eine Lösung zu sagen, dann probiere ich es nicht wenigstens? Das ist einige Zeit her. Herr Scholz hat damals eben gesagt, ich spreche mit ihm, ich telefoniere mit ihm. Müsste man
ohne
nicht doch
Ergebnis
sagen,
ja. Und wir haben ja auch einen weiteren Versuch gemacht.
Oder will er nicht daran, mit Ihnen sprechen?
Naja, wir haben ja einen gemeinsamen Versuch gemacht. Ich war im August in Washington und wir waren mit Trump zusammen im Weißen Haus. Trump hat in der Zeit, wo wir da waren, mit Putin telefoniert und eine Verabredung getroffen, dass spätestens zwei Wochen später ein Treffen mit Zelensky stattfindet. Eine feste Verabredung und Putin hat sich an diese Verabredung nicht gehalten. Sie sehen, im Augenblick will der russische Präsident nicht verhandeln, er will bombardieren. Und dem müssen wir stärker entgegensetzen und es wird sicherlich den Tag geben, wo er verhandlungsbereit ist. Sie können es ja auch in den Geschichtsbüchern nachlesen, wie enden Kriege. Denn Kriege enden entweder durch eine militärische Niederlage, die ist im Augenblick weder für Russland noch für die Ukraine in Sicht, oder aber sie enden durch eine militärische und wirtschaftliche Erschöpfung. Und wenn ich die Berichte richtig lese, dann ist die russische Wirtschaft sehr geschwächt, auch durch die Sanktionen sehr geschwächt. Und die politischen Instabilitäten in Russland nehmen offensichtlich zu. Ich glaube, dass es einen Tag geben wird, an dem Putin zu Gesprächen bereit sein wird und auch Zusagen einhält.
Gehört denn zu der deutschen Stärke, dass zumindest die Bundeswehr kriegstüchtig sein muss?
Die Bundeswehr muss verteidigungsbereit und verteidigungsfähig werden. Wir haben das in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt. Wir haben die Gefahren unterschätzt und wir holen das jetzt nach. Das geht nicht über Nacht, aber die wichtigsten Entscheidungen haben wir längst getroffen. Wir haben einen Verteidigungsetat, der noch nie so angewachsen ist wie gegenwärtig. Und wir sind im Juni in Den Haag auf dem NATO-Gipfel gewesen, haben uns gemeinsam zu 3,5% plus 1,5% für die Infrastruktur verabredet. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wenn wir in Deutschland diese Grundgesetzänderung nicht gemacht hätten, wäre ziemlich sicher im Juni die NATO
auseinandergebrochen. Aber das Wort kriegstüchtig passt für Sie hier auch nicht in Bezug auf die Bundeswehr. Ja, das hat Pistorius, der Verteidigungsminister, für ganz Deutschland. Wir müssen kriegstüchtig sein. Aber
das ist dasselbe, was wir meinen, unterschiedlich ausgedrückt. Ich finde, dieses Wort ist etwas zu martialisch. Ja. Es geht darum, dass wir uns verteidigen können. Und ich habe den Satz immer wiederholt und tue es auch hier. Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen.
Und das heißt dann Wehrpflicht in möglichst naher Zukunft? Für alle, für Frauen und Männer, die in dem entsprechenden Alter sind?
Das ist eine schwierige Frage. Zunächst einmal, wir haben die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt. Sie einfach wieder in Kraft zu setzen, geht nicht. Wir haben weder die Kasernen noch die Ausbilder. Wir brauchen auch nicht 350.000 junge Männer, die wir pro Jahrgang in Deutschland haben, für die Bundeswehr. Wir müssen die Bundeswehr jetzt stark aufwachsen lassen. Wir wollen das mit einem Wehrdienstgesetz versuchen auf der Basis von Freiwilligkeit.
Wo man eigentlich doch schon weiß, dass das schwierig wird.
Wer weiß das heute, wie weit, also in den letzten Monaten hat es eine stark steigende Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern gegeben für die Bundeswehr.
Also Sie haben selbst gesagt, mit der Freiwilligkeit wird es nicht
Ich glaube es persönlich nicht. Ich lasse trotzdem gerne zu, dass wir es probieren. Der Bundesverteidigungsminister hat damit ja auch Erfolg in den letzten Wochen und Monaten nachweislich. Ob es ausreicht, muss man sehen. Im Übrigen die einfache Wiederherstellung der Wehrpflicht. Sie haben gerade auch das Thema Frauen angesprochen. Ja. Geht nicht ohne Grundgesetzänderung.
Sie brauchen eine Dreiviertelmehrheit.
Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Ich würde gerne sehen, dass wir damit eine allgemeine Dienstpflicht, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr verbinden, sodass nicht nur die Bundeswehr, sondern zum Beispiel auch karitative Einrichtungen und davon
nutzen
ziehen können.
Das ist am Ende eine Wehrpflicht.
Genau. Das ist aber, und wir könnten es mit Frauen heute nicht machen, weil das Grundgesetz da ziemlich eindeutig ist, dass nur Männer zum Wehrdienst herangezogen werden können und damit auch nur Männer zum Ersatzdienst. Also da stehen eine ganze Reihe von Fragen im Raum, die noch nicht beantwortet sind.
Aber das heißt für junge Leute im Moment in der Konsequenz, der Bundeskanzler sagt, ich persönlich würde mir wünschen, es gäbe wieder eine Wehrpflicht für Frauen und Männer. Da gibt es Schritte, die man tun muss, aber die kann man ja angehen. Ist ja nicht so, dass sie das nicht entscheiden könnten. Und dann müssen die wirklich mit, gerade sage ich mal, in so einer Lage, wo die Zukunftsaussichten für junge Leute eh schwierig sind, damit rechnen, dass die Dienst eine Waffe leisten müssen.
Die Zukunftsaussichten für junge Menschen in diesem Land sind dann am allerschlechtesten, wenn wir unsere Freiheit nicht verteidigen. So, das ist die Grundvoraussetzung für alles, was daraus folgt. Das war mal über Jahrzehnte ein Konsens in Deutschland. Wir haben den Konsens 2011 mit der Suspendierung der Wehrpflicht. Das Gesetz ist ja nicht aufgehoben, sondern es ist nur ausgesetzt. Wir haben diesen Konsens aufgegeben. Ich bedauere das, dass wir das damals getan haben. Ich war damals nicht im Bundestag, es ist entschieden worden. Damit muss ich jetzt umgehen. Ja. Einfach zu korrigieren in dem Sinne, wir machen das jetzt rückgängig, geht nicht. Ich habe das eben begründet. Aber wir müssen jetzt sukzessive wieder dahin kommen, dass wir eine größere Zahl von jungen Menschen für die Bundeswehr gewinnen. So, wenn wir sie freiwillig nicht gewinnen können, dann werden Elemente eines verpflichtenden Wehrdienstes hinzukommen müssen.
Sie haben mir in unserem Interview damals im Kanzleramt vor 5 Monaten gesagt, Sie sind ja der erste Kanzler seit vielen, vielen Jahren, der selbst Kinder hat, der leibliche Kinder hat. Sie haben mir auch gesagt, Sie haben 7 Enkel. Und der eine, der gerade Abi gemacht hat, also schon ein bisschen älter ist, empfehlen Sie Ihrem Enkel Wehrdienst?
Wenn er mich danach fragen würde, ja. Aber das ist eine Diskussion, die ich in der Familie führe und nicht öffentlich. Aber ich hätte jedenfalls keine Einwände, wenn meine Kinder oder jetzt Enkelkinder Wehrdienst leisten würden.
Aber dieses Gespräch, das stelle ich mir in Familien schwierig vor. Dem Kind sagen zu müssen, dem Enkelkind. Und die haben ja mittlerweile wirklich darüber, dass die über TikTok und Instagram und so weiter sehen, was auch in der Ukraine passiert und mit den jungen Männern dort passiert, vor Augen, was Krieg bedeutet. Ich stelle mir das schon schwierig vor.
Das ist sicherlich in vielen Familien eine nicht ganz leichte Diskussion. Ja. Für mich gehört dazu, auch in meiner politischen Führungsverantwortung zu begründen, warum ich es für richtig halte. Und das sage ich noch einmal. Ohne die Freiheit, ohne Frieden in unserem Land ist alles andere nichts wert. Und deswegen ist das die Priorität.
Herr Merz, was man sich auch wünscht, ist Frieden im Israel-Gaza-Krieg. Dort jährt sich der furchtbare Angriff der Hamas zum 2. Mal morgen. Und Außenminister Badepohl hat ja heute tatsächlich Gespräche schon geführt, wird morgen nach Ägypten fliegen und bei den Friedensverhandlungen dabei sein. Heute war er in Katar, in Kuwait, hat dort schon Hände geschüttelt. In Israel haben Sie telefoniert. Wie ist der Stand? Wie ist die Zuversicht, dass das was wird mit dem Friedensplan?
Wir telefonieren mehrfach am Tag im Augenblick miteinander. Wir haben auch über das ganze Wochenende engsten Kontakt miteinander gehalten. Ich habe am Wochenende mit Ministerpräsident Netanyahu telefoniert. Ich habe heute mit Staatspräsident Herzog telefoniert. Ich habe gestern mit Präsident Trump telefoniert. Wir sind im allerengsten Dialog miteinander, weil ich möchte, dass die Europäer, in diesem Falle Deutschland, vertreten durch unseren Bundesaußenminister, in diesem Prozess eine aktive Rolle spielen und dass wir uns, soweit wir das eben können, an dem, was gerade geschieht, beteiligen und alle Beteiligten dazu aufrufen, jetzt die Hamas, die Geiseln freizulassen, die Waffen niederzulegen, Israel die Angebote anzunehmen und zu einer Friedenslösung zu kommen. Die lag in den letzten 2 Jahren, wo es so schrecklich war im Gazastreifen, noch nie so nah wie in diesen Stunden. Ich hoffe, dass die Chance nicht verstreicht.
Und würden Sie in Deutschland palästinensische Geflüchtete aufnehmen? Kinder, Familien?
Das steht im Augenblick überhaupt nicht zur Diskussion. Es geht darum, dass wir jetzt zunächst einmal die Geiseln dort freisehen. Ich habe letzte Woche die Eltern und Geschwister von deutschen Geiseln im Kanzleramt zu Besuch gehabt, die noch in der Gewalt der Hamas-Terroristen sind. Das ist jetzt die absolute Priorität, dass die Waffen schweigen und die Geiseln freikommen. Und dann muss man einen Wiederaufbauplan für die ganze Region entwickeln. Und dann muss es perspektivisch eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Die Palästinenser brauchen eine Heimat. Ja. Und das wird auch ein wichtiger Teil der Arbeit sein, die wir da hoffentlich zusammen mit Israel gemeinsam leisten können.
Herr Merz, noch kurz zum Ausstieg aus der Sendung. Man wird ja immer mal so gefragt, wo sehen Sie sich eigentlich in 10 Jahren? Das haben wir mal die KI gefragt, aber auf eine andere Art. Wir haben gefragt, glaubst du, Friedrich Merz geht je in den Ruhestand?
Und was sagt KI dazu?
Ja, was sagt KI?
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Friedrich Merz jemals vollständig in den Ruhestand geht, wie man ihn klassisch versteht. Immer wieder lässt sich zudem beobachten, dass Merz nach kurzen Rückzügen schnell wieder in die aktive Wirtschaft oder Politik zurückkehrt, weil ihn das öffentliche und politische Leben reizt und erfüllt.
Ist das so?
Das ist bisher so gewesen, wobei schnell zurückkehrt ist vielleicht etwas übertrieben. Ich bin 12 Jahre nicht im Bundestag gewesen, ganze 3 Wahlperioden und ich bin jetzt zurückgekehrt.
Aus Gründen?
Ja, und natürlich aus Gründen. Ohne Gründe geschieht das wenigste in meinem Leben. Und ich mache diese Arbeit jetzt wirklich gern. Ich weiß aber auch, dass ich sie nicht ewig machen kann und will.
Zweite Amtszeit wäre doch aber vielleicht drin.
Wir reden jetzt mal über die erste Amtszeit und gut, die muss erfolgreich sein.
Das haben wir hier getan. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren hier in der ersten Sendung, Bundeskanzler Friedrich Merz. Ja, und das war die Premiere. Nächste Woche sehen Sie dann hier an dieser Stelle den Talk Blome und Pfeffer. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, dann in 2 Wochen wieder, 2015, bei NTV. Ich freue mich. Tschüss.